Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Autorin und Präsidentin der Mörderischen Schwestern. Einmal. Funktioniert das Mikro? Okay, dann fange ich schon mal kurz an überzuspringen und stelle die nächste im Bunde vor. Das ist Nina George, Weltbestseller-Autorin. Ich kann es nicht so oft sagen, dank dem Lavendelzimmer. Sie ist Aktivistin für Autorenrechte, leidenschaftlich engagiert, ist im PEN-Zentrum Deutschland und neuerdings, und das muss ich jetzt ablesen, weil ganz frisch, Mitglied des Bundesvorstands des Vereins Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und setzt sich da ganz besonders in Sachen Urheberrechte für uns ein.
Also wirklich, ich könnte dir stundenlang zuhören, meine Liebe.
Gerne, ich kann auch so weitermachen. Wenn du schon nicht anständig dafür bezahlt wirst, dann wenigstens anständig durchgelobt.
Ach du liebes Bisschen, wir wollen doch nicht gleich darüber reden, dass Ehrenamt leider nicht bezahlt wird. Dann stehen alle auf und sagen, ach komm, engagiert euch. Nee, lass uns irgendwo anders hingehen, wo es Sekt gibt.
Ja, aber es darüber gibt ganz viel Ehre. Nein, und wir müssen tatsächlich etwas dafür tun, dass es uns gut geht, an allen Ecken und Kanten. Das tust du auch für die Mörderischen Schwestern und du wolltest mir gerade helfen.
Genau, die Mörderischen Schwestern, das ist die größte Autorinnenvereinigung in Europa. Und wir sind ein Verein, der zum Ziel hat, die deutschsprachige, von Frauen verfasste Kriminalliteratur zu fördern. Einfach, weil es deutschsprachige, von Frauen verfasste Krimis im deutschsprachigen Raum sehr, sehr schwer haben.
Und für uns Autoren ist jetzt was gerade ganz, ganz, ganz Tolles passiert. Im letzten Jahr, im Oktober 2015, hat Nina mit dafür gesorgt, dass das Netzwerk Autorenrechte gegründet wurde. Was ist da passiert? Warum ist das so wichtig? Warum brauchen wir Autoren das?
Wer das in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass es zum Beispiel 2014 schon mal einen Moment gab, wo sich Autoren zusammengeschlossen haben, um den sogenannten Anti-Amazon-Protest anzufangen. Und dieser Anti-Amazon-Protest richtete sich damals gegen Amazon, weil die Autoren und Autorinnen der sogenannten Hachette und Bonnier Verlage, das hat etwa 3000 deutsche Autoren betroffen, aus dem Programm genommen hat, unsichtbar geschaltet hat, um Hachette und Bonnier zu anderen Prozenten zu bewegen. Das heißt, auf dem Rücken von Autoren und Autorinnen wurden wirtschaftliche Kämpfe ausgefochten und schon damals haben wir verbandsübergreifend tatsächlich diesen Protest organisiert, hatten 2028 Unterschriften, 3 Nobelpreisträgerinnen dabei, aber auch Leute wie Ferdinand von Schirach und Juli C. und Doris Dörrie. Und über diese Arbeit haben wir gemerkt, wir sollten uns öfter austauschen, wir sollten öfter Positionsbestimmungen vornehmen, wir sollten öfter mal fragen, was haben Liebesromanautorinnen für Probleme? Wie geht es eigentlich im PEN? Was kann der VS auch tatsächlich tun für Leute, die nicht in ihm organisiert sind? Und dann ging es tatsächlich über einige Jahre. Wir wurden Freunde, wir trafen uns auf Buchmessen, wir tranken sehr viel. Wir unterhielten uns dann noch mehr, nüchtern selbstverständlich. Und im nüchternen Zustand haben wir dann am 2. Oktober 2016 das Netzwerk Autorenrechte gegründet. Damals waren 9 Verbände mit dabei. Ich sehe auch einige Vertreter, zum Beispiel sehe ich die Schatzmeisterin von Pan und auch die Präsidentin. Und ich sehe hier meine mörderische Schwester, die Präsidentin selbst. PEN ist dabei, VS ist dabei und seit neuestem auch der Verband der Übersetzer, sodass wir jetzt summa summarum 7.500 Autorinnen und Autoren repräsentieren können.
Das ist das allererste Mal, dass wir Autoren eine schlagkräftige Lobby zustande bekommen haben, die sich wirklich für unsere Rechte einsetzen kann.
Das stimmt, aber wie es halt so ist, Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind alle unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Sorgen. Bis die mal freiwillig in einen Verband oder Verein gehen, also da muss schon sehr, sehr viel passieren und man muss sie hineinlocken. Das heißt, dort haben sich Individualisten zusammengetan, die sich auch erstmal gegenseitig informieren und schauen, was haben wir gemeinsam. Wir haben viel gemeinsam, aber dennoch, es ist tatsächlich ein Reden. Und Reden hilft. Ich weiß, das hört sich seltsam an, aber Reden muss auch organisiert werden. Das heißt, wir treffen uns zurzeit zweimal im Jahr. Wir reden, wir essen, wir trinken. Also es ist tatsächlich durchaus von sehr viel Austausch geprägt. Und wir haben einige Projekte, über die wir tatsächlich, glaube ich, heute auch noch im Laufe der nächsten 30 Minuten sprechen werden.
Ihr habt eine Briefaktion gestartet. Da habt ihr euch an die Abgeordneten gewendet und seid dafür eingetreten, dass Total Buyouts zum Beispiel nicht mehr vorkommen. Was ist daraus geworden? Mit welchem Erfolg?
Wenn man als Autor oder Autorin das Wort Urheberrecht liest oder Urhebervertragsrecht, da ist man ja kaum zum Ende des Wortes gekommen und denkt sich schon, ich bin müde, ich verstehe das nicht, ich habe keine Ahnung. Die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, lesen sich ihre Verträge durch und möchten eigentlich nur wissen, wo unterschreibe ich, wie viel Geld bekomme ich und habe ich meine Seele verkauft. Das heißt, wir versuchen dann auch so etwas Sperriges wie Referentenentwürfe, Regierungsentwürfe, Urheberrechtsdebatten, Schranken in das Leben zu übersetzen. Und als es beim Urhebervertragsrecht, das wahrscheinlich unter Ausschluss der Autorenöffentlichkeit letztes Jahr verhandelt wurde, ging es im Prinzip darum, dass wir das Schlimmste verhindert haben. Der Regierungsentwurf hatte zum Beispiel vorgesehen, dass wir keine Auskunft mehr erhalten, wenn unser Buch einem dritten Lizenznehmer gegeben wird.
Könnte so ein dritter Lizenznehmer sein?
Genau, das ist jetzt der Moment, wo die meisten so, was ist das denn? Zum Beispiel, mein Buch wird als Hörbuch, eine Lizenz wird an einen Hörbuchverlag gegeben. Oder mein Verlag denkt sich, oh, ich könnte das doch mal in die Flatrate bei Scuba oder Amazon geben. Das heißt, mein erster Vertragspartner ist mein Verlag zum Beispiel und der zweite oder dritte Lizenznehmer ist dann der Hörbuchverlag. Und wir haben dann den Abgeordneten einen langen Brief geschrieben, wo wir auf drei Sachen eingegangen sind, die fehlten in dem Vertragsentwurf, in dem Regierungsentwurf, nämlich Auskunftsrecht, dass wir alle Auskunft bekommen müssen, wo unsere Bücher überall verwendet werden und was wir dafür kriegen. Dann haben wir uns dafür eingesetzt, dass niemand mit einer Pauschale nach Hause gehen sollte, also kein Total Buyout, einmal 2000 Euro und dann ist
Rechte für immer verloren,
nie wieder bezahlt werden. Und wir haben uns noch für ein Verbandsklagerecht eingesetzt, was aber hauptsächlich für den Journalisten und die Journalistin relevant ist. Das haben wir gemacht und es ist eine sehr trockene Materie, die mit Leidenschaft gefüllt werden muss. Wir haben Briefe geschrieben, die mal leidenschaftlich waren oder sehr trocken, aber sie haben was gebracht.
Es ist am 1. März gerade in Kraft getreten, die Urheberrechtsnovelle. Und ihr habt dafür gesorgt, dass das...
dass es nicht so schlimm wird.
Dass es nicht so schlimm geworden ist, genau. Jetzt den Rechte-Rückruf nach 10 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Leider nur, wer vor einigen Jahren
wäre schöner gewesen?
Wer vor einigen Jahren einen Vertrag abgeschlossen hat als eine Pauschale. Das gibt's ja manchmal. Es gibt Verlage, die haben kleine Serien, erscheinen nur im E-Book. Ich sag mal, der Groschenroman auf digitaler Ebene, das wurde pauschal vergütet. Wenn heute jemand sagt, ich will jetzt aber nicht, dass meine Geschichten ständig verwendet werden, ich möchte die gerne selbst verwerten, ich möchte die rausnehmen und vielleicht auch selber nochmal verwerten, jetzt kann er das. Und im Rückrufrecht, wenn ihr Probleme habt mit eurem Verlag, gibt es noch 2, 3 andere Paragraphen im Urheberrecht, auf die man sich berufen kann. Das ist trockenes Gewerbe. Schreibt eine nette E-Mail ans Netzwerk Autorenrechte. Wir leiten euch sozusagen dann zu den Experten, die euch dann auch im Zweifel helfen können. Selbst wenn ihr nicht im VS seid, da kriegen wir schon hin. Im Moment werden wir noch nicht zu sehr überfallen mit Briefen, oder?
Und Fragen auch gern immer an die Redaktion von der Federwelt. Wir leiten das auch weiter und bereiten das allgemein verständlich in der Federwelt auf. Jeanette, der Markt ist im Wandel. Der Markt ist im Wandel.
Ja, der Markt ist, der ist nicht nur im Wandel, sondern das ist ein disruptiver Markt geworden. Das ist einfach, weil disruptive Technologien reingekommen sind. Ich habe da gestern erst einen ganz spannenden Artikel nochmal gelesen von jemandem, der, obwohl der Markt sich schon extrem geändert hat, sagt, wir sind erst am Anfang davon. Und nur mal, ganz kurz so eine Kennzahl reinzuwerfen. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Novitäten, also der Neuerscheinungen pro Jahr, die war sehr konstant bei circa 90.000 im Jahr Verlagsnovitäten, die hat sich mehr als verdoppelt. Das kommt durch die Self-Publisher. Und das ist jetzt überhaupt keine Kritik an Self-Publishern. Es soll jetzt niemanden hier in den falschen Hals reingehen, um Gottes Willen. Die haben genauso ein Recht zu publizieren wie Verlagsautoren. Nur die Problematik ist, dass sich dadurch das Preisgefüge im Markt extrem verändert hat. Das heißt, früher gab es einen relativ stabilen Buchpreis und heute ist der extrem gesunken im E-Book. Aber es gibt natürlich auch sehr viele E-Books. Und heute ist es normal, dass E-Books für nichts, für 0 Euro oder für 2,99 Euro, 2,49 Euro verkauft werden. Das hat einen extremen Schwung in diesen Markt reingebracht. Es heißt zwar grundsätzlich, E-Book-Umsatz liegt relativ konstant, ungefähr bei 5%. Aber Umsatz ist natürlich Verkaufszahlen. Das ist nicht Absatz. Und wenn ich Bücher für 0 Euro oder für 99 Cent verkaufe und andere Bücher kosten 12 Euro, heißt das, ich verkaufe 9 Euro für 99 Cent, dagegen eines für 12 Euro. Das heißt, diese 5% Umsatzzahlen, das ist eine Wischiwaschi-Zahl. Die Problematik dabei ist, dass das Leseverhalten als solche, nämlich dass Menschen circa 10 bis 12 Bücher im Jahr lesen, hat sich nicht geändert. Aber mental hat sich was geändert, weil heute ein E-Book für 9,99 Euro als Wucher angesehen wird. Und das ist eine Problematik. Das ist eine Problematik, denn der Wert unserer Arbeit, der Wert eines Buches ist einfach verfallen, komplett verfallen. Und da gibt es dann natürlich unterschiedliche Aspekte. Da gibt es einmal den Aspekt, dass natürlich Verlage auch darauf reagieren mit diesen E-Book-Only-Novitäten, die dann für 3,99 Euro rauskommen, aber kein Marketing bekommen. Und damit verbrenne ich eigentlich einen Autor, der per se schon wenig Geld bekommt und gleichzeitig keine Werbung, aber trotzdem entsprechend viel Arbeit reinsetzen muss. Das andere ist, ich kann also dieses Self-Publishing, dieses Konzept, das wird ja gesteuert, ganz besonders durch Amazon, da findet eine bewusste Preissteuerung statt. Das erkenne ich daran, dass wenn ich ein E-Book für 2,99 anbiete, bekomme ich eine Marge von 70%. Wenn ich ein E-Book für 10 Euro anbiete, bekomme ich eine Marge von 30%. Ich komme aus der Wirtschaft und das macht wirtschaftlich keinen Sinn eigentlich. Aber es macht Sinn, wenn ich versuche, einen Preiskampf mit etablierten Verlagen aufzustellen. Und das Problem ist jetzt für uns Autoren, dass wir das erkennen müssen und dass wir dem entgegenwirken müssen, dass wir nach wie vor sagen müssen, unsere Arbeit ist was wert. Mehr als 0 Cent, mehr als 99 Cent, mehr als, dass ein Buch bei Verkaufsstart in eine Flatrate reinkommt. Das ist wichtig, denn wenn wir das nicht machen, wenn wir da jetzt nicht gegensteuern, dann verfestigt sich das immer mehr und die Autoren werden immer weniger Chance haben, vom Schreiben zu lesen. Was momentan als letzte Bemerkung dazu ist, das ist so ein Schlagwort, das heißt, das Aussterben der Midlist. Aussterben der Midlist, das klingt vielleicht für viele von Ihnen hier ein bisschen sehr abstrakt. Midlist-Autoren sind Autoren, die im Verlag verlegt werden und die regelmäßig gute Verkaufszahlen haben. Keine Spiegel-Bestseller, aber sehr ordentlich ihren Vorschuss reinarbeiten. Und das Aussterben dieser Midlist geschieht dadurch, dass die Verlage inzwischen Hyperseller produzieren müssen, um überleben zu können. Weil Verlage haben immer eine Mischkalkulation. Die haben ihre sehr, sehr gut verkaufenden Autoren, mit denen sie die Autoren, die sich nicht so gut verkaufen und Nischenautoren sind, mitziehen. Und das bricht natürlich weg, wenn der Markt extrem im Wandel ist. Das heißt, heute habe ich eine extreme Schere von den E-Book-Only-Novitäten für 3,99 und dann den Büchern, also jetzt zum Beispiel Genrebücher, die dann für 24 Euro rauskommen und extrem aggressives Werbung bekommen, überall omnipräsent sind und sich trotz des hohen Preises extrem gut verkaufen. Und das ist eigentlich eine Reaktion und es ist auch so eine Art Gegenangriff. Nur, Dadurch wird die Auswahl eigentlich kleiner. Wir hatten noch nie so viele Bücher auf dem Markt wie jetzt. Aber man sieht sie nicht. Sie werden nicht gesehen. Es wurden noch nie so wenig Autoren gesehen wie jetzt, weil einzelne omnipräsent sind und andere sind absolut ohne irgendein Erscheinen.
Die Flatrates gießen ja auch nochmal Öl in dieses Preisverfallsfeuer.
Die Flatrates sind Öl in dieses Preisverfall dann, wenn eine Flatrate in eine Erstverwertung kommt. Ich halte eine Flatrate, eine wunderbare Idee für Bücher, die in der Erstverwertung, das heißt, wenn es bei Neuerscheinung vermarktet wurden, verkauft wurden und dann nach 1, 2, 3 Jahren, je nach Buch, der Verkauf extrem runtergeht, inzwischen neue Werke des Autors da sind, dann ist es eine wunderbare Idee, so ein Buch in eine Flatrate reinzutun. Wenn aber ein Verlagsbuch oder auch ja, ein Verlagsbuch in eine Flatrate reingeht, bei Verkaufsstart, dann entwertet das dieses Buch. Und man sieht auch, wenn man in die Flatrates reingeht, man sieht auch, dass die Bücher, die sehr teuer verkauft werden, die sehr stark beworben werden, die werden Sie nicht finden in der Flatrate. Und das heißt, wenn ich als Autor bei Verkaufsstart in die Flatrate reinkomme, dann werde ich auch als Autor entwertet, als der Autor, den man in der Flatrate verscherbelt.
Also da bitte Nein sagen.
Ja, bitte. Das ist wichtig. Man kann in Verträgen, kann man eine Klausel reinsetzen, dass Flatrates nur mit Absprache mit der Autorin hergenommen werden dürfen. Das ist eine absolut gültige Vertragsklausel, die sollte jeder in seinem Vertrag drin haben und jeder sollte darauf achten, dass sein Werk nicht bei Verkaufsstart in eine Flatrate kommt. Das ist wirklich wichtig und es ist sehr einfach.
Danke. Stichwort, ich werde mal ganz...
Ist schlimm, ne? So geht's uns nämlich auch. Und deswegen
innerlich,
wir
wenn
dann
ich
wieder.
Das überhaupt lese, Online-Piraterie. Also mir liegt das Klauen fern. Ich schaffe es noch nicht mal, ein Kaugummi irgendwo mitgehen zu lassen. Es gibt aber offensichtlich Leute, die denken sich überhaupt nichts dabei. Die glauben noch, das sei Werbung für uns Autoren. Nina, dein Lavendelzimmer hat sich in 6 Monaten als E-Book 15.000 Mal verkauft. Ich finde das schockierend, was als nächstes kommt. Von einer Piratenseite wurde es ebenso oft heruntergeladen, auch 15.000 Mal innerhalb von einer Woche. Nina hat nichts daran verdient. Wer hat daran verdient?
Das Thema Piraterie. Manche sagen, ist doch schön, habt ihr Werbung, wird immerhin gelesen und überhaupt, die Leute laden sich das runter, aber lesen das nicht. Das ist gar nicht das Problem und auch nicht, dass ein Jugendlicher sich seine Festplatte vollknallt mit Terabytes von Büchern, die er tatsächlich nicht liest. Das Problem sind weder die User, die uns beklauen, buche ich inzwischen ab unter Jugendsünde. Das Problem sind tatsächlich die Portalbetreiber, die Geld dafür nehmen, illegale Lizenzen zu distribuieren. Das heißt, es gibt auf der Welt gerade 600 Piraterieportale, die sich nur auf Bücher konzentrieren. Etwa 200 davon sind Paid Piracy. Was ist Paid Piracy? Ich zahle 59 Cent dafür, dass ich Janet Clarks neues Buch Deathline dort erhalte als E-Book. Aber von diesen 59 Cent erhält weder sie was, noch ihr Verlag, noch sonst irgendjemand, sondern der Portalbetreiber, der Werbevermittler, die Registrare, diejenigen, die noch die Zahlung abwickeln, also PayPal, Mastercard, Visa, die stecken sich alle sehr, sehr viel ein. Und wir versuchen, das umzusetzen und zu sagen, alles klar, das Internet ist eine unglaubliche Chance für uns alle. Bildungsangebote, Kommunikationsangebote, Menschen zusammenbringen, Bildung ermöglichen. Aber die Nebenwirkungen, die wir zurzeit haben, sind leider in einigen Stellen noch destruktiv. Das heißt, wir haben Gesetzeslücken, die zum Beispiel keine Verantwortung zuweisen.
Wie schließen wir die? Was können wir tun?
Ja, was können wir tun, Janet? Was machen wir? Schreiben wir Briefe? Gehen wir hin? Gehen wir nach Brüssel? Zurzeit ist das Problem, dass sich in der Politik niemand mit der Frage nach Haftungsprivileg, nach Haftungsverantwortung stellen will. Warum? Weil man dadurch keine Wähler gewinnt. Warum? Weil es in so viele Bereiche hineinführt, die Frage nach Haftungsprivileg. Dann geht es gar nicht mehr um unsere E-Books. Dann ist dann plötzlich auch die Frage nach, aber wo müssen wir Anonymität garantieren? Wo darf sie nicht sein? Wo geht es im Bereich Datenschutz hin? Was müssen wir gewährleisten an Freiheiten für die Bürger und Bürgerinnen, die im Internet unterwegs sind? Und wo schließen wir diese Regeln? Das heißt, es müsste eine Lösung gefunden werden, die einerseits jedem erlaubt, im Internet seine Daten zu schützen, anonym unterwegs zu sein und gleichzeitig irgendwie auf irgendeine Art und Weise denjenigen Verantwortung zuweist, die unsere Werke verschleudern. Das können Plattformen sein wie Google, das können Plattformen sein wie YouTube, das können Registrare sein, die uns einfach sagen müssen, wem gehört dieses Pirateriportal, das können Zahlungsdienstleister Verpflichtungen sein, dass man denen sagt, schön, dass ihr die 59 Cent abrechnet, an wen geht denn dies? Das möchten wir gerne. Und gleichzeitig muss man aber immer noch schauen, wie man das mit der Netzneutralität vereinbart. Es ist ein gewaltiger Komplex und für viele ist er sehr heiß. Also wir werden uns noch ein paar Jahre damit beschäftigen.
Ein weiteres Problem sehen wir darin, dass der Deutsche Bibliotheksverband fordert, E-Books genauso ausleihbar zu machen, wie das im Moment mit den normalen Büchern passiert. Als User habe ich zunächst mal gedacht, großartig, da kriege ich auch alles nochmal digital für die Zeit, die ich will. Und bin dann erst auf die Idee gekommen, dass es für uns Autoren ziemlich doof ist.
Das ist insofern doof. Wir sind ja im Moment gerade dabei, eine sogenannte Tendenz- und Meinungsbildung zu betreiben. Also, was heißt überhaupt Schranke? Schranke heißt, unsere Rechte enden dort, wo die Rechte der Allgemeinheit beginnt. Jeder muss das Recht auf Bildung haben und Zugang. Und es gibt im Moment die Idee, alle E-Books, die erschienen sind, noch erscheinen werden, direkt in die Onleihe zu geben über die DiviBib und das nicht direkt abzurechnen mit Verlag und Autor, sondern über tatsächlich die Bundes- und Kultusministerien. Das heißt letztlich dann über die VG Wort. Was das in Geld übersetzt heißt, kriegen wir Lizenzen, kriegen wir etwas mehr Geld. Geht es über eine Schranke und über die VG Wort, kriegen wir weniger Geld. Gleichzeitig fragen wir uns, wenn alle E-Books, die wir jetzt so produzieren, gleich in die Onleihe hineingehen, wer kauft dann noch E-Books? Wie hoch ist der Verlust? Können wir das irgendwie Lösungen finden, dass wir das den Bibliotheken ermöglichen, ohne aber auch uns zu beschränken? Und das wird wahrscheinlich noch vor der parlamentarischen Sommerpause hochkochen. Und ich sag mal so, wir sind im Moment in der Aufklärungsarbeit, zu schauen, ist das für uns Autoren, wie schlecht ist das? Ist das vielleicht gar nicht so schlecht? Wir setzen uns durchaus mit Bibliotheken zusammen, wir setzen uns auch mit Verlagen zusammen. Ausnahmsweise haben wir hier eindeutig gemeinsame Interessen. Und gleichzeitig möchten wir auch die Interessen der Allgemeinheit wahren. Dennoch, wir haben nicht den Auftrag, den Bildungsauftrag des Staates zu bezahlen. Das ist unsere Sorge, dass es dann dabei rauskommt, wir müssen den Verlust tragen und alle anderen können zugreifen. Das ist heikel für uns.
Was gilt es noch anzupacken, Nina? Das Netzwerk Autorenrechte, was hat das in 2017 noch vor?
Da würde ich einmal gerne an Janet rübergeben. Ein Thema ist nämlich Frauen.
Ja, genau. Frauen ist natürlich ein Thema. Das ist einmal das Thema, ein Thema ist zum Beispiel Hate Speech gegen Frauen. Das ist auch ganz sehr viel gegen Journalistinnen, auch sehr viel gegen Autorinnen. 8 von 10 Hasskommentaren im Internet treffen Autorinnen. Und Journalistinnen, inzwischen gibt es ja viele, die trauen sich gar nicht mehr öffentlich etwas zu sagen oder aufzutreten, weil sie so ein unglaublich ungezügelter Hass trifft. Und ein anderes Thema ist natürlich, dass wir nach wie vor einfach darum kämpfen, dass Frauen mehr Beachtung finden. Wir haben hier zum Beispiel bei der Preisstruktur, also diesmal die Buchmesse zum Glück nicht, da sind die Frauen schön bedacht worden, das freut uns natürlich sehr, aber insgesamt bekommen die Frauen ungefähr 5-mal weniger einen Preis als Männer. Im Genrebereich, wenn man zum Beispiel in Krimi reingeht, dann hat man ungefähr eine Verteilung von 80% Preise an Männer und 20% an Frauen. Das ist natürlich nicht haltbar. Und es geht auch darum, um die Rolle der Frau in den Büchern. Da wollen wir auch einfach mal eine Aufmerksamkeit dafür wecken, wie eine Frau dann in Büchern, auch im Jugendbuch und auch im Kinderbuch und im Erwachsenenbuch dargestellt ist. Auch wie viele Frauen in Büchern vorkommen. Denn es ist, wir haben da mal gezählt, es ist eine männliche Welt in Film, in den Medien, in den Büchern. Wenn ihr mal wirklich mal aufpasst und mal ganz bewusst Bücher anschaut und Filme anschaut, und dann mal durchzählt, wer die tragenden Rollen hat und überhaupt wie viele Frauen und Männer da mitspielen, dann ist da ein unglaubliches Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht, das beeinflusst uns mental, wie wir eine Welt wahrnehmen. Und da ist die Frau immer so ein Seitenmoment. Und das ist für uns wichtig, hier zum Beispiel auch Aufmerksamkeit zu machen. Auch ganz wichtig auf einer politischen Ebene. Da sind wir gerade dran mit dem Kulturrat, auf Verbandsebene hier wirklich Bewusstsein zu schaffen.
Was wir noch tun werden, ist selbstverständlich uns um das Elend des Elendings kümmern. Dann schauen wir mal auf EU-politischer Ebene, was da gerade abgeht.
Elending ist die Onleihe.
Ja, die Onleihe. Also wenn man das E-Lending, ich schreibe es immer als Elend, ich gebe es zu. Nein, das soll jetzt nicht tendenziös gemeint sein, überhaupt gar nicht. Wir schauen uns noch die EU-Politik an, da sind ganz spannende Sachen nochmal zum Thema Urhebervertragsrecht, da könnten wir nachbessern. Wir können uns anschauen, was es auf EU-Ebene gibt zum Thema sogenannter Plattformhaftung. Da kommen wir nämlich dann wieder näher an die Piraterie ran. Und was wir machen möchten, und da können wir auch sozusagen alle einladen. Wir haben ja nicht nur die Aufgabe, sozusagen gewerkschaftlich für euch uns in die Bütt zu werfen, uns unsympathisch zu machen und überhaupt zu verstehen, was wir dort tun. Wir haben auch die Aufgabe, ein jeder von uns zu schauen, wo schreiben politisch ist, wo es darum geht, die Stimme, die wir haben und die wir ausformen, zu benutzen gegen rechtspopulistische Strömungen, Identitären, Leute, die eine konservative Bibliothek aufmachen. Wie wollen wir uns dem stellen? Wollen wir uns das mit Geschichten stellen? Wollen wir uns zusammentun? Wollen wir eine Haltung dazu entwickeln? Wollen wir lernen, so darüber zu sprechen, dass wir auch die Meinungsfreiheit so ertragen können, dass wir die Meinung der anderen auch ertragen und argumentativ auseinandernehmen können, anstatt emotional? Und letztlich würde ich tatsächlich jeden Autoren und jede Autorin, die gerade zuhört, bitten, schaut euch doch nochmal die Verbände an. Es ist keine Kaninchenzüchtermentalität. Es ist eine Ansammlung, eine Selbsthilfegruppe von denselben Verrückten mit denselben Problemen. Es ist ein Austausch. Ihr habt viele Möglichkeiten. Ihr könnt zusammen Deutschkurse für Ausländer geben. Ihr könnt bei Briefe aus Amerika mitmachen und sie übersetzen. Ihr könnt euch zusammen unterhalten, was machen wir mit den Trumpissen. Man kann sich so auf wunderbare Art und Weise zusammentun. Und auch das ist eine Aufgabe von uns, dass wir uns nicht nur verkaufen, sondern dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind.
Wir können noch Briefe an unsere Abgeordneten schreiben und du hattest noch eine Idee vorhin geäußert im Vorgespräch.
Nee, das hatte ich schon gesagt, dass wir einfach auch gucken, was wir lesen, auch wirklich, was wir lesen, wenn wir auch, geht nochmal ums Thema Frauen, dass wir einfach auch mal zu einem Buch, das von einer Frau geschrieben wird, greifen, ja, als Autorin, was wir schreiben, dass wir uns einfach mal selbst viel mehr bewusst machen. Es geht auch schon bei der Erziehung an von Menschen, die Kinder haben. Ob wir dieses Kind schon in so eine Gender-Geschichte reinerziehen, sie Prinzessin, er Pirat, oder ob wir da ein bisschen neutral bleiben. Das ist momentan ein Rückschritt, den wir sehen. Ein ganz großer Rückschritt. Der anfängt schon im Schulalter oder schon davor. Und wenn wir hier eine Art Gleichberechtigung schaffen wollen, nicht eine Art, sondern eine Gleichberechtigung schaffen soll, die fängt hier bei uns im Kopf an, in dem Kopf von jedem von uns.
Und darum bitten wir Sie alle, engagiert euch, engagieren Sie sich.
Genau, engagiert euch und trinkt immer genug.
Applaus hätten Sie uns ja gerne noch mal kurz geben.
Ihr habt ja doch, ich habe ja noch angefangen mit Applaus.
Ja, und dann hätten wir ihn eingeladen. Wollte ich das Mikro von dir abgeschütteln?
Wop, wop, wop.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.